Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf ein schönes Thema, ein rechtliches Thema, was wir aber versuchen im Laufe der Podcast-Folge schön greifbar zu machen. Es geht ums Arbeitsrecht und um bestimmte rechtliche Situationen, vielleicht auch Problemsituationen für Mütter oder Eltern, die gerade aus der Elternzeit sind oder wo sich die Arbeitssituation verändert hat, seitdem man eben Mutter oder Eltern geworden ist. Und ich freue mich heute auf meinen Gesprächspartner, Oliver Stemmer, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Duisburg. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute so besprechen werden.
Guten Tag, schön, dass ich dabei sein darf.
Herr Stemmer, ich habe gerade letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einer Zuhörerin, die hatte folgende Situation. Hat gerade ihr zweites Kind bekommen, das ist jetzt 3 Monate alt. Und sie erzählte mir, das war noch vor der Geburt des zweiten Kindes, da war schon Mutterschutzzeit, wurde sie angerufen von ihrem Chef, sie sollte doch noch mal kurz in die Firma kommen zu einem Gespräch. Und sie hat sich da so nichts bei gedacht, dachte, alles klar, ist hingegangen. Und dann hat sich das herausgestellt, das Gespräch war dann zu dritt, da war der Chef, da war noch jemand von der Personalabteilung da, es war eine größere Firma, die Frau selbst war alleine und man hat ihr so Fragen gestellt, wie sie sich so ihre Zukunft vorstellt. Also Konkret ist da auch so in etwa die Formulierung gefallen, so, wenn ich jetzt ihren dicken Bauch sehe, verändert sich da dann jetzt was als doppelte Mama bald, haben sie dann noch so Power und Engagement hier so weiterzuarbeiten wie vorher? Und sie hat mir das Gespräch geschildert als sehr unangenehm und als sie nach Hause gegangen ist, hat sie sich auch gedacht, was wollten die eigentlich von mir? Also A, warum haben die mich jetzt schon einbestellt? Was wollten die von mir? Und sie hatte das Gefühl, das muss ich irgendwie mal niederschreiben und hat dann sich zu Hause so ein Gedächtnisprotokoll gemacht und das nochmal dann an die Firma geschickt und nochmal gefragt, ob sie das alles so richtig verstanden hat. Dazu hätte ich ein paar Fragen. Darf man eigentlich im Mutterschutz nochmal so ein Personalgespräch haben grundsätzlich? Geht das?
Also grundsätzlich ist es halt so, dass beim Mutterschutz das Arbeitsverhältnis ruht. Ich bin nicht mehr verpflichtet zu arbeiten und ich bin grundsätzlich auch nicht verpflichtet, zum Arbeitgeber hinzugehen und Personalgespräche zu führen. Wenn es Not am Mann ist und es geht um eine Frage, die zu klären ist und wo nur ich bei helfen kann, dann muss man wohl sagen, dann muss auch der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin im Mutterschutz zur Verfügung stehen. Aber für Personalgespräche im Mutterschutz sehe ich keinen Raum.
Hätte man also sagen können, wissen Sie was, ich sehe jetzt gerade hier nicht, dass irgendwas brennt. Wir haben ja einfach alles vorher besprochen. Wir hatten abgemacht, ich komme dann und dann wieder. Lassen Sie uns dann und dann auch sprechen. Hätte man das so sagen können?
Das hätte ich für durchaus möglich gefunden. Oder aber sagen, schreib mir doch mal, was du überhaupt von mir möchtest, damit ich mich auch vorbereiten kann und nicht vor diese unerwartete Situation gestellt werde. Weil wenn ich dann da reinkomme und da sitzt mein Arbeitgeber, der Geschäftsführer und da sitzt der Personalleiter und vielleicht noch jemand anderes, dann ist das natürlich eine Situation, die brauche ich als Arbeitnehmerin nicht und gerade im Mutterschutz nicht.
Genau, das hat sie auch berichtet, dass sie sich wirklich überrumpelt gefühlt hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, da war ein Überraschungseffekt. Sie kommt dahin und da ist es eben nicht nur der Chef, der kurz was fragen will, sondern sind schon zwei. Man ist also 2-1. Hätte man sagen können, wenn man überhaupt darauf gekommen wäre, auf den Gedanken, wissen Sie was, ich möchte das Gespräch vielleicht doch jetzt nicht, lassen uns einen neuen Termin finden und ich möchte eigentlich auch gerne jemanden dazu holen. Hätte man das sagen können?
Gut, der erste Teil, ich hätte es für überhaupt nicht bedenklich gefunden, wenn man sagt, ich möchte eigentlich jetzt darüber gar nicht reden. So, das halte ich für legitim. Man kann sagen, ich möchte mir zu Hause vielleicht mal ein paar Gedanken machen, ich werde mich vielleicht auch nochmal selber melden, rückmelden, aber in dem Moment passt es mir gerade nicht, jetzt so ad hoc vor diese Situation gestellt zu werden. Die andere Frage ist, sich jemanden dazu zu holen. Das ist immer so ein Thema. Also einen Betriebsrat, eine Betriebsrätin dazu zu holen, finde ich, durchaus sollte der Arbeitgeber zulassen. Weil da geht es ja auch so ein bisschen um die Parität in diesem Gespräch. Und wenn es ein Betrieb ist mit einem Betriebsrat oder Personalrat, dann besteht auch die Möglichkeit, da jemanden dazu zu ziehen. Was der Arbeitgeber nicht unbedingt zulassen muss, ist zum Beispiel, dass der Ehemann mitkommt. Das kann der Arbeitgeber sagen, nein, du bist meine Arbeitnehmerin, ich rede nur mit dir.
Jetzt nach so einem Gespräch, wo man das Gefühl hatte, die haben mich irgendwie überrumpelt oder irgendwie, was wollten die eigentlich von mir, dann so eine Gedächtnisnotiz zu verfassen, die per Mail zu schicken, das hat sie gemacht und hat dann direkt darauf einen Brief vom Anwalt bekommen, also ihre E-Mail an den Arbeitgeber wurde mit einem Anwaltsschreiben beantwortet, wo Ja, die Punkte, wie zum Beispiel, man hätte auf ihren Bauch angesprochen, das wäre niemals passiert und man könnte sich gar nicht vorstellen, wie ihr Eindruck so zustande kommt. So. Und in diesem, als sie den Brief vom Anwalt erhalten hat, hat sie sich auch eine Anwältin genommen, um da adäquat antworten zu können. Aber im Moment findet sie sich halt in dieser Position wieder, wo sie denkt, Mist, das war ein Gespräch und jetzt sitze ich hier und weiß gar nicht, ob es irgendwie so wie abgemacht nach einem Jahr wieder weitergehen kann. Also würden Sie auch sagen, das war richtig hier dann auch sich einen Anwalt zu holen, wenn der Chef dann schon mit dem Anwaltsbrief antwortet?
Da die kurze Zwischenfrage, wie kam es denn dazu, dass der Arbeitgeber oder der Anwalt des Arbeitgebers davon Kenntnis hatte, dass sie sich eine Notiz macht.
Sie hat die Notiz per E-Mail an den Arbeitgeber geschickt.
Ach so, also quasi hat als Gesprächsprotokoll.
So, genau. Ich wollte nochmal auf unser Gespräch zurückkommen. Das und das habe ich mitgenommen. Hier und hierzu habe ich Fragen. Das hat sie dann per Mail an den Arbeitgeber geschickt. So. Mhm. Und der hat nicht geantwortet, sondern der hat per Anwalt geantwortet.
Ja, ich finde es ein bisschen erstaunlich, weil das ja schon eine gewisse Eskalationsstufe ist. Ja. Wenn ich sage als Arbeitnehmer, ich habe mir nochmal alles Wesentliche niedergeschrieben, das gebe ich dir nochmal, ich habe vielleicht nochmal Nachfragen, erklär mir das bitte nochmal, lieber Arbeitgeber. Und wenn dann die erste Reaktion des Arbeitgebers das Anwaltsschreiben ist, dann denkt man sich immer, muss das sein, ist das vonnöten. Wenn es aber so weit kommt, dass der Arbeitgeber als ersten Schritt den Anwalt dann einschaltet, dann ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, auch ich nehme jetzt anwaltliche Beratung in Anspruch. Wobei ja, es ist ja wahrscheinlich in diesem Gespräch noch gar nichts Verbindliches gemacht worden. Mm-mm. Ja, es wurde geredet, der Arbeitgeber hat seine Position, ich sag mal, dargestellt. Ja, ob mit lauteren oder unlauteren Mitteln, lassen wir mal dahingestellt. Aber solange da nichts verbindlich vereinbart wurde, unterschrieben wurde, ist das eigentlich schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, jetzt schon mit anwaltlichen Schreiben hin und her zu agieren.
Ja, und fürs Gefühl natürlich jetzt auch für die Arbeitnehmerin im Mutterschutz, da jetzt sich so einer Sache konfrontiert zu sehen, hat sie noch nie gehabt. Die ist auch jetzt schon einige Jahre da. Okay, aber das ist ja schon mal interessant zu wissen. Gibt es eigentlich grundsätzliche Sachen, die sich verändern, wenn man Mutter wird, arbeitsrechtlich?
Ja, arbeitsrechtlich stellt sich natürlich für die Mütter immer die Frage, welche Auswirkungen hat das auf meinen Arbeitsplatz? Wir hatten eben den Begriff des Mutterschutzes genannt, der ja eintritt dann 6 Wochen vor der errechneten Geburt, der dann nach der Geburt noch weitergeht, 8 Wochen. Dann die nächste Frage, was mache ich nach Ablauf des Mutterschutzes? Gehe ich in die Elternzeit, für welchen Zeitraum etc.? Die Frage, die ich immer sehr häufig habe in der Beratungspraxis, ist dann, wenn die Elternzeit abgelaufen ist, dann kommen viele Mütter, meinetwegen auch erst eine Woche vorher, und sagen, ich muss ja nächste Woche wieder da arbeiten. Aber kann ich gar nicht, weil die Betreuung für mein Kind nicht sichergestellt ist. So, und dann fangen aus meiner Erfahrung die Probleme an.
Eigentlich sollte man wahrscheinlich doch viel besser vorher abmachen. Also lassen Sie mich mal kurz überlegen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich habe 2 Kinder, schon während der Schwangerschaft habe ich mir überlegt, wann würde ich gerne wieder einsteigen. Habe das mit meinem Chef besprochen, dann und dann komme ich wieder, möchte ich gerne wiederkommen. Habe das noch in der Schwangerschaft besprochen und zum Glück hat es beiden Malen geklappt. Beim zweiten Mal hatte ich noch keine Betreuung leider für mein Kind. Das haben wir dann familiär geregelt, aber ich habe sozusagen den Plan verfolgt, so wie wir ihn abgesprochen haben. Wann sollte man mit der Planung, wie es nach dem Mutterschutz oder nach der Elternzeit weitergeht, beginnen und wie sollte man das kommunizieren?
Also das ist natürlich schon eine sehr vorbildliche Vorgehensweise. Ich meine, dass spätestens nach Ablauf des Mutterschutzes, wenn ich die Elternzeit antrete, dass ich mir spätestens dann schon Gedanken machen sollte, was ist denn danach? Und dann sollte ich auch die Gespräche führen mit dem Arbeitgeber und sollte mich mit ihm dahinsetzen und sagen, meine Elternzeit ist wie folgt geplant, das hast du, Arbeitgeber, mir auch so bestätigt. Und wie sieht es denn aus, wenn ich wiederkomme? So, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die Ausgangssituation ist die, wenn ich wiederkomme, wenn die Elternzeit beendet ist, ich habe einen Anspruch und ein Recht auf meinen Arbeitsplatz. Und ich habe auch einen Anspruch auf meine arbeitsvertragsadäquate Beschäftigung, wie wir Arbeitsrechtler sagen.
Ja? Also die gleiche Stelle, die ich vorher hatte.
Die gleiche Stelle, ja. Also ich möchte jetzt mit dem Arbeitsplatz noch ein bisschen korrigieren. Ich habe nie einen Anspruch auf einen Schreibtisch, nicht zu eng neben dem Begriff, ja. Aber auf meinen Vertragsinhalt habe ich den Anspruch. So, das kann aber letztendlich dann die Probleme geben, weil der Arbeitgeber ist seinerseits nämlich auch nur verpflichtet, mich so zu beschäftigen, wie es im Vertrag drin steht. Und habe ich jetzt einen Vollzeitarbeitsvertrag mit meinetwegen 38 Stunden die Woche, dann muss der Arbeitgeber mir nach Rückkehr aus meiner Elternzeit auch nur diesen Arbeitsvertrag oder diesen Arbeitsplatz anbieten. Wenn ich dann sage, lieber Arbeitgeber, ich kann aber gar nicht, weil ich gar keine Betreuung für mein Kind habe und ich kann, wenn überhaupt, nur vielleicht von 9 bis 13 Uhr da sein, weil mein Kind dann in der Kita ist, dann kann der Arbeitgeber sagen, Moment, das ist nicht der Vertragsinhalt. Und vor dem Hintergrund sollte man sich rechtzeitig und frühzeitig Gedanken machen, wie geht es denn nach Ablauf der Elternzeit weiter. Das heißt, ich setze mich dann vielleicht schon, wie Sie es ja auch gemacht haben, mit meinem Arbeitgeber in Verbindung und sage, lass uns doch vielleicht schon mal eine Regelung treffen. Was ist denn danach? So, wenn der Arbeitgeber sagt, will ich nicht, dann ist ja die Frage, was habe ich für Rechte als Arbeitnehmerin? Und da gibt das Gesetz mir durchaus Rechte, nämlich es gibt ein Recht auf eine Teilzeittätigkeit. Ich kann sagen, Moment, nach Ablauf meiner Elternzeit möchte ich nicht mehr mit meinem vertraglichen Umfang von 38 Stunden beschäftigt sein, sondern ich möchte vielleicht nur noch 20 Stunden machen. Und das ist ein gesetzlicher Anspruch, der unter bestimmten Voraussetzungen gegeben ist. Eine Voraussetzung ist, dass es die entsprechende Betriebsgröße ist zum Beispiel, mehr als 15 Arbeitnehmer, beziehungsweise mindestens 15 Arbeitnehmer. Ja? Und dann kann ich diesen Antrag auch stellen, über den der Arbeitgeber entscheiden muss. Problematisch wird es dann, wenn der Arbeitgeber den ablehnt, weil dann bin ich ja gehalten, den gerichtlich durchzusetzen und der gerichtliche Weg, der dauert leider Monate.
Okay, und aber deshalb, das heißt, ich habe trotzdem ein Recht drauf, auch wenn er es ablehnt.
Wenn er darf es ablehnen, wenn betriebliche Gründe dem entgegenstehen.
Okay.
Was sie aber im Zweifel ja bei großen Firmen eigentlich nie so richtig haben.
Ja.
Bei kleineren Firmen, ja, da sind die Arbeitgeber manchmal kreativ, warum es denn nicht funktioniert. Bei größeren Firmen muss der Arbeitgeber sich schon sehr winden, um da rauszukommen. Ne? Aber wichtig ist, sowas zu planen und durchzusetzen, kann Monate in Anspruch nehmen, sodass das Ende meiner Elternzeit ja immer näher rückt.
Okay, also das heißt, wäre besser, man sollte das planen. Natürlich, viele wissen oder denken vielleicht, es geht mit Kind auch danach genauso weiter und merken dann, ich möchte nicht oder ich kann auch gar nicht mehr die volle Arbeitszeit machen. Aber trotzdem hat man die Zeit, also haben Sie ja gesagt, zumindest dann oder rund um die 8 Wochen nach der Geburt, in dem man sich schon so ein bisschen klar werden sollte, was
ja
ist.
Ja, ja. Also hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie lange habe ich meine Elternzeit geplant. Habe ich die nur 12 Monate geplant für den Zeitraum des Elterngeldes oder darüber hinaus auch? Habe ich vielleicht noch 2 Jahre Zeit? Ne? Und danach hängt es, ist es ja auch davon abhängig letztendlich.
Ne? Ich hatte einmal ein Gespräch mitgehört von 2 Lehrerinnen, die verbeamtet waren. Die kamen auch gerade, haben sich gerade unterhalten, dass jetzt bald ihre Elternzeit endet. Und die eine sagte, ja, ich habe eigentlich gesagt, ich komme mit 30 Stunden zurück, aber ich kann auch bis einen Tag vorher kann ich noch Bescheid geben, dass ich auch nur 20 machen will oder so. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist aber sehr flexibel oder knapp, dass sie das, dass das in diesem Verhältnis da so geht. Dass sie, also sie meinte, ich muss da einfach nur einen Antrag einreichen und dann kann ich das ganz kurzfristig ändern. Wobei ich mir aber auch gedacht habe, für die Schule, wo sie angestellt ist, muss man ja dann auch gucken. Jetzt, wenn die nur 20 Stunden zur Verfügung steht und das so knapp vor Eintritt, muss man das ja auch mit den anderen Lehrern irgendwie hinkriegen. Ne? Also ist das üblich, dass man zum Beispiel in so einem Beamtenverhältnis, dass man das so kurzfristig auch regeln kann?
Jetzt bin ich ja kein Beamtenrechtler, okay, sondern Arbeitsrechtler und ich weiß nicht, ob es da besondere beamtenrechtliche Vorschriften gibt. Ich kann es mir aber fast gar nicht vorstellen, weil auch im Beamtenrecht für Lehrerinnen gilt ja das Gleiche, ja, dass der Arbeitgeber ja planen muss. Und den Arbeitgeber dann von heute auf morgen in die Situation zu versetzen, Personaldispositionen zu treffen, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ob da vielleicht irgendwelche Absprachen vorher waren, weiß man nicht.
Es hat mich auch gewundert. Also es hat mich gewundert, dass es so flexibel war und auch, dass es so kurzfristig war, weil natürlich hängt ja da eine Menge dran. Aber nochmal zu diesem Teilzeitanspruch. Nehmen wir an, das klappt. Ich wünsche mir den und ich habe das besprochen und das klappt dann auch nach der Elternzeit. Wie lange darf ich Teilzeit arbeiten?
Der Teilzeitanspruch ist erstmal darauf gerichtet, unbefristet meine Arbeitszeit zu ändern. Ja, wir müssen vielleicht mal unterscheiden, es gibt 2 verschiedene Teilzeitmöglichkeiten. Ich habe ja auch während der Elternzeit einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, bis zu 32 Stunden wöchentlich. Der würde quasi enden mit Ende der Elternzeit. Der Teilzeitanspruch, den ich eben primär genannt habe, ist der nach Ablauf der Elternzeit. Und da sagt das Gesetz, den hast du als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, den kannst du geltend machen. Aber dann gilt dieser Vertrag auch erstmal unbefristet. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal sage, jetzt möchte ich aber wieder in die Vollzeit, da gibt es auch gesetzliche Möglichkeiten, auch solche Ansprüche gibt es grundsätzlich, aber das wird schon schwieriger, die durchzusetzen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, interessanter Punkt, arbeiten während der Elternzeit. Was hat das für Vorteile? Lohnt sich das?
Ja gut, es gibt ja einige, die sagen, ich möchte auch in meinen 2 Jahren oder vielleicht auch 3 Jahren, die ich raus bin, beziehungsweise die Elternzeit in Anspruch nehmen, möchte ich nicht ganz aus meinem Beruf raus und ich möchte immer noch den Kontakt auch zum Büro halten, weil vielleicht ja auch, soll ja auch vorkommen, dass Arbeit auch mal Spaß macht und vielleicht auch eine schöne Abwechslung ist zu dem häuslichen Umfeld. Ja. Und für die ist es dann halt eine Alternative zu sagen, okay, in meinem bisherigen Umfang kann ich nicht während der Elternzeit, wegen der Erziehung meines Kindes, gerade in den Anfangsjahren, wegen Eingewöhnungszeiten vielleicht in der Kita, aber ich kann mir schon noch ein paar Stunden freischaufeln in der Woche, wo ich gerne arbeiten möchte. Und das kann sich ja eventuell auch finanziell lohnen.
Wird dann das Elterngeld in dieser Zeit reduziert sozusagen auf den oder kann ich dann einfach kann ich es durch die Arbeit dann aufstocken während der Elternzeit? Wie ist das? Wie funktioniert das?
Da muss ich fairerweise sagen, da bin ich jetzt nicht so im Detail drin, ob das angerechnet wird aufs Elterngeld, wobei ein Elterngeld ja nur für die 12 Monate gezahlt wird. Das heißt, das ist ja eher eine Frage, die sich wahrscheinlich klassischerweise erstellt, danach, wenn das Elterngeld zu Ende ist und wenn dann die Familien sehen, Moment, da fehlt uns aber eine Einnahmequelle. Ja. Ne?
Was sind denn noch häufige Probleme nach Mutterschaft, nach Elternschaft im Arbeitsrecht?
Häufige Probleme nach Mutterschaft, nach Elternschaft. Gut, das häufigste Problem ist halt, wie geht der Arbeitsvertrag weiter? Das ist so. Natürlich, wenn wir davon ausgehen, die Mutter ist jetzt wieder zurück an ihren Arbeitsplatz gekehrt und arbeitet wieder, sind natürlich auch die Fragen, was ist mit, wenn die Kinder mal krank werden, ne? Und die Mutter sagt, ich habe niemanden, der jetzt mal kurzfristig einspringen kann. Ja, solche Situationen sind das. Also das ist ja vielleicht auch, wenn wir jetzt zum Eingang unseres Gesprächs zurückkommen, das, wovor der Arbeitgeber auch mal so ein bisschen Sorge hat. Er sagt, naja, bisher hatte ich die Mitarbeiterin ohne Kinder vielleicht, jetzt sagten Sie gerade, da wäre schon ein Kind vorhanden. Ja. Aber häufig ist ja so, dass man sagt, ach, bisher hatte ich die 25-Jährige, 30-Jährige, die eigentlich immer da war und flexibel war, wo ich nicht Rücksicht nehmen musste oder die selber auch keine Rücksicht auf Familie nehmen musste. Und jetzt habe ich auf einmal die Mutter, wo das Kind vielleicht auch mal krank wird, die Mutter dann auch ausfällt in der Zeit, weil das Kind betreut werden muss und so weiter. Das sind also so die klassischen Probleme, die dann entstehen können. Und daraus entsteht natürlich die Motivation des Arbeitgebers zu sagen, ach, will ich denn überhaupt noch hier jemanden sitzen haben, der vielleicht erst nach 2, 3 Jahren wiederkommt? Und man darf ja auch nicht vergessen, der Arbeitgeber muss ja in dieser Zeit auch Personaldispositionen treffen. Ja, der muss gucken, stelle ich jemanden erstmal befristet ein für den Zeitraum der Elternzeitvertretung und. Ja. Und manchmal stellt sich ja vielleicht auch raus, dass der Arbeitgeber subjektiv sagt, ach, denjenigen, den ich hier befristet eingestellt habe, den finde ich eigentlich auf der Position viel besser als die Mutter, die vielleicht in 3 Jahren wiederkommt. Vielleicht auch nur, weil er günstiger ist.
Was kann dann passieren?
Ja, das sind dann immer die klassischen Situationen, wo es letztendlich eskaliert am Ende. Wo man vielleicht auch dann irgendwann in die Gespräche mit dem Arbeitgeber kommt und sagt, wie soll es denn jetzt weitergehen oder sollen wir uns vielleicht trennen?
Mir fällt gerade noch ein Punkt ein, den ich immer mal gehört habe, der mir aber gerade im Kopf nicht klar ist oder vielleicht ist ja auch anderen nicht klar, ob das erlaubt ist oder nicht. Wenn sich, wir sind noch vor der Schwangerschaft, wir sind vielleicht sogar noch vor der Kinderplanung und eine Frau bewirbt sich bei einem um einen Job bei einem Arbeitnehmer, bei einem Arbeitgeber und wird gefragt, wie denn so ihre Pläne für die Kinder, für die Familienplanung ist. Also oder darf man eigentlich als Arbeitgeber fragen, haben Sie denn vor, weiß ich nicht, Bewerberin ist 28, so es wäre so das klassische Alter, wo man sagt, vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren plant die Familie zu kriegen oder zu aufzubauen. Darf der Arbeitgeber das fragen oder darf der auch fragen, sind Sie eigentlich gerade schwanger? Das gab es ja mal so, dieses Thema schwirrte ja mal rum. Wie ist das?
Ganz klare und einfache Frage, nein. Diese Frage ist unzulässig. gerade dann, wenn es um Arbeitsverhältnisse geht, die nicht befristet sind. Es gibt immer so Ausnahmen, soweit ich in meinem Kopf habe, wenn es zum Beispiel so kurzzeitig befristete Arbeitsverhältnisse sind. Die Arbeitnehmerin weiß schon bei Unterschrift des Arbeitsvertrages, ich bin schwanger, ich gehe bald in den Mutterschutz vielleicht schon rein, sodass eigentlich dieser Vertrag, dieser befristete Vertrag quasi sinnentleert schon ist, weil ich den von Beginn an eigentlich schon gar nicht mehr leben kann.
Ja.
Aber gehen wir mal vom Normalfall aus, es ist eine lang angelegte arbeitsvertragliche Bindung, dann ist diese Frage unzulässig. Und die kann auch gelogen werden auf diese Frage,
okay,
und ohne dass da irgendwelche Sanktionen aus drohen. Also immer wenn der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an der wahrheitsgemäßen Beantwortung der Frage hat, ja, aber in dem Fall, da geht es ganz klar dahin, diese Frage ist unzulässig, insbesondere die Frage nach der Familienplanung,
okay,
die ich ja im Zweifel sowieso nicht 10 Jahre voraus beantworten
Richtig,
kann.
Genau. Anderes interessantes Thema ist vielleicht gerade jetzt auch nach Corona mit dem Homeoffice. Mhm. Auch vielleicht interessant für Mütter, vielleicht auch für alleinerziehende Mütter. Da habe ich letztens bei Dreharbeiten eine Mutter kennengelernt, die hat 3 Kinder, ist alleinerziehend. Sie ist bei einer Stadt beschäftigt und sie sagte mir, ich habe das Recht auf 100% Homeoffice. Fand ich interessant, habe ich so noch nie gehört. Ist das so? Wann hat man Recht auf 100% Homeoffice oder überhaupt hat man überhaupt Recht auf Homeoffice
jetzt? Es gibt aktuell keinen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. Natürlich war das zu Corona-Zeiten anders, es war ja auch so gewünscht, ja, und da war die Situation noch anders. Es kann natürlich immer sein, dass in Betrieben, auch da wieder vielleicht das Beispiel der größeren Betriebe, dass es sogar Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat gibt über die Einrichtung von Homeoffice. Und natürlich, wenn es diese Betriebsvereinbarungen gibt, dann habe ich auch den Anspruch auf Homeoffice, ja, den einzelvertraglichen. Man muss generell sagen, dieses Homeoffice hat durch Corona einen Schub bekommen und auch viele Arbeitgeber, egal ob ein Anspruch besteht, ja oder nein, viele Arbeitgeber sagen, ja, wir gewähren es auch unseren Mitarbeitern. Ja? Also dieses Homeoffice ist schon durchaus jetzt stark geworden.
Aber man hat keinen gesetzlichen Anspruch.
Es gibt kein Gesetz mehr, wo drin steht, man hat einen Anspruch auf Homeoffice.
Es ist also eine Sache des Ausverhandels oder was die Firma anbietet,
genau,
sozusagen.
Entweder einzelvertraglich, ja, indem ich mit meinem Arbeitgeber dahin setze, oder halt kollektivrechtlich, weil es Betriebsvereinbarungen gibt, wo das drinsteht, woraus sich dieser Anspruch ergibt. Manche Arbeitgeber nutzen das halt, weil sie natürlich auch viel weniger Büroressourcen zur Verfügung stellen müssen.
Und weil es natürlich auch ein Plus ist vielleicht für viele, wenn sie hören, Mensch, du brauchst nur 2-mal in der Woche kommen, den Rest kannst du zu Hause bleiben. Ne?
Klar, ist ja auch ein Goodie, was durchaus einen Job attraktiv macht.
Definitiv. Dann würde mir noch einfallen als Thema Männer und Elternzeit. Gibt es da, es hat sich viel getan, also ich weiß noch, als mein Mann die ersten paar Monate Elternzeit genommen hat bei unserem ersten Kind, das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, also angefragt hat bei der Firma, da hat man die ihm gewährt, aber der hat schon viele komische Fragen bekommen und er war auch in der Mitarbeiterzeitung der Erste, da hat man einen Artikel über ihn geschrieben, Mensch, hier unser ja, bei Mitarbeitern, männlichen, der geht jetzt in Elternzeit. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, verändert. Aber grundsätzlich, könnte ein Arbeitgeber einem Mann das verbieten oder nicht?
Nein, der Mann hat genauso seinen Anspruch auf Elternzeit wie die Frau auch. Ich glaube, dass es aber in der Gesellschaft immer noch sehr in Richtung der Frau geht, die die Elternzeit nimmt.
Oder mehr nimmt.
Gibt es aber rechtlich keine Grundlage, keine Veranlassung für, sondern ist vielleicht noch so ein bisschen das Rollenbild, was auch in der modernen Zeit heutzutage noch vorhanden ist.
Stimmt. Ja. Wenn man denn dann Probleme hat, also wenn man merkt, ich fühle mich jetzt hier gerade irgendwie benachteiligt, ich denke, das Arbeitsverhältnis wird nicht so weiterlaufen, wie ich mir das gewünscht habe, spielt es eine Rolle, wie lange ich schon in dem Betrieb war? Also Frage zum Beispiel, machen wir es konkret, ich habe schon 10 Jahre in einer Firma gearbeitet, jetzt habe ich Kinder bekommen, jetzt arbeite ich Teilzeit, vielleicht, keine Ahnung, irgendwie 60% oder 80% und irgendwie merke ich, das passt nicht mehr. Oder der Arbeitgeber gibt mir nicht die Möglichkeiten, so zu arbeiten, wie ich möchte. Ist das ein Unterschied, wenn ich schon 10 Jahre in der Firma gearbeitet habe, habe ich dann andere Rechte, als wenn ich gerade erst vielleicht 1 Jahr vor Schwangerschaft gearbeitet habe?
Ja, die Rechte sind grundsätzlich alle gleich. Natürlich gibt es für bestimmte Ansprüche gibt's immer die Voraussetzung, zum Beispiel, dass ich mindestens 6 Monate beschäftigt bin. Aber der Normalfall wird ja sein, dass wir schon mehrere Jahre beschäftigt sind. Ob es dann 3 Jahre sind oder ob es 10 oder 15 Jahre sind, ist letztendlich vollkommen egal.
Wenn es dann Situationen gibt bei Firmen, wo sie zum Beispiel, wo man merkt, der Firma geht es nicht mehr so gut oder die versuchen gerade irgendwie, man merkt, es ist, weiß ich nicht, eine internationale Firma, es werden Stellen abgebaut, schon in anderen Ländern oder in anderen Bereichen. Wann gibt es da das Thema einer Abfindung? Also wann könnte man einer Arbeitnehmerin sagen, also es wäre besser, wir würden dich gerne nicht mehr beschäftigen, also könnten wir darüber sprechen, Aufhebungsvertrag zu machen, aber dafür kriegst du eine Abfindung. So, also wann wird das Thema der Abfindung überhaupt wichtig?
Vielleicht im Vorfeld mal mit einer Vorstellung, die ich immer häufiger mal höre, dass wir die mal eben ausrollen. Es gibt grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Abfindung. Es gibt also kein Gesetz, wo drin steht, wenn ich irgendwo beschäftigt bin und ein Arbeitsverhältnis wird beendet, dann kriege ich automatisch eine Abfindung. Mhm. Sondern Abfindungen werden dann gezahlt, wenn der Arbeitgeber sich gerne trennen möchte von dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin und aber so merkt, naja, ich habe keinen Kündigungsgrund und wenn die sich zur Wehr setzt, naja, dann führen wir lange Klageverfahren und. Das ist dann der Fall, wo der Arbeitgeber sagt, naja, lass uns mal über eine Abfindung nachdenken. Das Bonbon, was wir ihm geben, wo er dann sagt, naja, wenn du mir das gibst, dann gehe ich vielleicht doch raus. Vorsicht bei solchen Gesprächen, wenn die geführt werden durch den Arbeitgeber. Und das kann ja auch wiederum zum Ende der Elternzeit sein oder wie der Fall eingangs kann auch vor Beginn der Elternzeit, vor der Geburt sein. Bei solchen Gesprächen immer vorsichtig sein, weil die Arbeitgeber meinen immer, wir machen mal eben den schnellen Jakob und setzen sich mit einem hin und sagen, komm, guck dir die Abfindungssumme an, die du hier bekommst und die ist doch so toll, du musst jetzt Ja sagen, sonst gilt die nicht mehr. Und leider immer noch lassen sich viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen überrumpeln in der Situation und unterschreiben. Das kann zu erheblichen Problemen auch mit der Arbeitsagentur führen. Zum einen, einmal, was ich unterschrieben habe, gilt, von diesem Aufhebungsvertrag in dem Fall runterzukommen, ist nur sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn ich dann nach Hause gehe und meinem Mann erzähle, was ich gerade unterschrieben habe, oder der Mann erzählt es seiner Frau, was er gerade unterschrieben hat, und man dann im Familienrat dazu kommt, war vielleicht nicht ganz so gut, das zu unterschreiben, dann das noch wieder wegzubekommen, ist sehr, sehr schwer. Von daher Vorsicht bei Aufhebungsverträgen. Die Arbeitsagentur macht mir auch Ärger, weil die im Zweifel sagt, ist ja schön, dass du hier einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hast mit deinem Arbeitgeber, dass dein Arbeitsverhältnis endet, was seit 10 Jahren bestanden hat und du auch noch eine schöne Abfindung bekommst. Aber wenn du jetzt Arbeitslosengeld haben willst, weil du noch keine Anschlussbeschäftigung hast, dann machen wir dir erstmal Ärger. Dann gibt es nämlich erstmal eine 12-wöchige Sperrfrist, da gibt es kein Arbeitslosengeld in der Zeit. Ich habe Probleme, wie bin ich dann krankenversichert und so weiter. Es gibt eine Verkürzung der Anspruchsdauer meines Arbeitslosengeldes und. Das heißt, Aufhebungsverträge gilt für alle bitte äußerste Vorsicht. Keine Unterschrift ohne Anwalt, wie es so schön heißt. Und der Anwalt wird im Zweifel von sowas abraten.
Das heißt, wenn man auch jetzt so zum Gespräch geladen wird und da ist schon was vorbereitet und es wird gesagt, hier komm, unterschreib mal schnell, das ist eine super Chance, gilt nur noch bis heute Mitternacht, ist ja auch so eine Art Zwangssituation, so eine unangenehme
das
Situation.
Das ist auch bis zu dem Zeitpunkt ist auch legitim. Der Arbeitgeber kann sagen, unterschreib jetzt oder das Angebot gilt nicht mehr. Das kann er machen, diese Frist kann er setzen. Mhm. Aber mir muss bewusst sein, wenn ich da sitze, dass wenn ich das unterschreibe, ich Probleme bekommen habe und dann riskiere ich vielleicht lieber, dass dieses Angebot nicht mehr gilt. Ich habe aber mein Arbeitsverhältnis weiterlaufen und kriege diese Probleme nicht, als mal eben schnell zu unterschreiben. Erfahrungsgemäß ist aber, wenn einmal so ein Angebot gemacht wird und man sagt, ich nehme es mal mit nach Hause und rede mit meinem Mann darüber, ja, und ich werde mich innerhalb der nächsten 3 Tage dazu äußern, dann meine ich, seriöse Arbeitgeber sagen, okay, mach dir Gedanken darüber.
Würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, dass man grundsätzlich, wenn man Kinder hat, im Arbeitsleben schlechter gestellt ist als Menschen ohne Kinder?
Schlechter gestellt? Nein, das würde ich so pauschal nicht beantworten. Mhm. Nein.
Gibt es einfach nur mehrere...
Es gibt mehrere Probleme, die sich ergeben, die aber alle gelöst werden können. Aber generell schlechter gestellt.
Wir hatten eingangs zum Gespräch ein interessantes Vorgespräch. Da haben Sie mir ein interessantes Gesetz genannt, von dem ich noch nie gehört habe. Da würde ich gerne auch noch mal drauf eingehen zum Schluss. Was gibt es für ein Gesetz, das viele vielleicht nicht kennen? Das ist vor allem für Frauen interessant.
Das Gesetz hat einen relativ sperrigen Namen. Das heißt nämlich Entgelttransparenzgesetz. Das gibt es seit 2017. Und letztendlich regelt das Entgelttransparenzgesetz die Vermeidung der Ungleichbehandlung in der Vergütung von Männern und Frauen. Weil, gibt es wahrscheinlich zahlreiche empirische Studien zu, es immer noch so ist, dass Frauen für die gleiche Arbeit schlechter vergütet werden. Ich hatte kürzlich den Fall, dass eine Pharmareferentin zu mir kam und gesagt hat, ich bekomme ein Fixum monatlich und ich bekomme eine Provision. Und ich habe den Verdacht gehabt, dass meine männlichen Kollegen mehr verdienen als ich, sowohl im Fixum als auch in der Provision. Und die hat dann im Vorfeld schon einen Anspruch nach dem Entgelttransparenzgesetz geltend gemacht, nämlich einen Auskunftsanspruch, und hat beim Betriebsrat angefragt und gesagt, gib mir mal Auskunft darüber, was die mit mir vergleichbaren Arbeitnehmer, die männlichen Arbeitnehmer, verdienen. Diese Auskunft hat sie auch bekommen, und dann wurde sehr deutlich, dass hier extreme Differenzen waren allein im Fixum, was sich summiert hat auf eine Summe von rund 50.000 Euro Unterschied.
Das ist eine Menge.
Die Summe kam deshalb zustande, weil man diese Ansprüche für 3 Jahre rückwirkend, die normale Verjährung, geltend machen kann. Es gibt viele Arbeitsverträge, die haben sogenannte Ausschlussklauseln drin. Da steht drin, wenn du einen Anspruch nicht innerhalb von 3 Monaten schriftlich bzw. in Textform gegenüber deinem Arbeitgeber geltend machst, ist der verjährt. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann machen wir die letzten 3 Monate. Die Rechtsprechung hat aber immer gesagt, die Ansprüche nach dem Entgelttransparenzgesetz, da gilt die reguläre Verjährung des BGB und die sind 3 Jahre. Und wenn ich dann 36 Monate mindestens habe, die ich dann hochrechne, dann sind das Ansprüche, die sich ergeben können.
Dieses Gesetz, bedeutet das nur, dass ich Auskunft kriegen kann, oder bedeutet es auch, dass ich dann zum Arbeitgeber gehen kann und sagen kann, guck mal hier, ich habe Beweise, dass meine männlichen Kollegen für die gleiche Stelle mehr Geld kriegen. Ich habe auch Anspruch auf das mehr Geld.
Genau. Das ist ja der zweite Schritt. Der erste Schritt ist die Auskunft. Und der zweite Schritt ist dann in der Tat der Anspruch auf nachträgliche Vergütung. Nur so komme ich auf diese Summen dann letztendlich, die ich gerichtlich durchsetzen kann. Der Arbeitgeber versucht sich dann im Zweifel damit rauszuwinden und findet ein oder andere Gründe, warum denn der Männliche mehr verdienen muss, weil er vielleicht schon länger beschäftigt ist. Oder, da ist ja der Kreativität der Arbeitgeber keine Grenzen gesetzt. Ja, aber das ist schon ein sehr starker Anspruch. Und ich stelle bei mir in der Beratung fest, dass der eigentlich gar nicht so richtig im Bewusstsein der Frauen ist, dass sie sagen, Moment, ich kann ja hier wirklich was geltend machen. Und der Gesetzgeber wollte das ja gerade so schaffen, er wollte die gesetzliche Grundlage dafür schaffen.
Entgelttransparenzgesetz, wer hat die Möglichkeit zu fragen? Also gibt es irgendwie Anforderungen an die Größe der Firma, oder kann das jeder bei seinem Chef erfragen?
Das ist in der Tat so, es gibt eine Anforderung an die Größe der Firma, es müssen mindestens 200 Arbeitnehmer sein und ich muss mindestens 6 vergleichbare Arbeitnehmer haben, wo ich sage, mit denen bin ich vergleichbar und da möchte ich die Auskunft haben. Ja, also in den kleineren Handwerksbetrieben meinetwegen wird es keine Rolle spielen, aber in den großen Unternehmen, da ist das sicherlich eine Thematik.
Würden Sie sagen, dass es grundsätzlich durch die Bank weg eher so ist, dass Männer mehr verdienen als Frauen?
Ja, durch die Bank weg ist immer so ein weiter Begriff. Mhm. Ich meine aber, dass wahrscheinlich, wenn man dem mal auf den Zahn fühlt, es wirklich viele Betriebe ist, wo das noch der Fall ist.
Und woran glauben Sie, liegt das?
Wir hatten es eben mal gesagt, dieses alte Rollenbild noch.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch ein Ergebnis davon.
Also so, der Mann ist verlässlicher, der wird nicht schwanger, der wird eher nicht zu Hause bleiben, den habe ich mit seiner Arbeitsleistung eher, also das wird eher so höher geschätzt als, könnte man ja auch auf der anderen Seite sagen, ja, Frauen haben dann die Kinder, kümmern sich auch, aber kriegen vielleicht viel mehr geschaffen in weniger Zeit.
Ja, das. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Frauen eher zurückschrecken davor, auch mal ihre Rechte geltend zu machen. Mhm. Auch mal zu sagen, genau wie vielleicht der Mann auch, ich hau jetzt mal auf den Tisch und ich lasse mir das nicht gefallen. Ich mache die gleiche Arbeit wie mein Kollege Müller nebenan und ich möchte auch genauso vergütet werden. Vielleicht sind Männer da noch ein bisschen eher energischer, die auch darauf bestehen. Mag auch sein.
Und jetzt nochmal ganz abschließend, wenn man eine Gehaltserhöhung möchte, sollte man das, gibt es da Tipps, wie man sie eher bekommt als nicht?
Okay, gut, es gibt ja nicht unbedingt den Anspruch auf eine Gehaltserhöhung. Ne? Wenn ich halt in einem Betrieb beschäftigt bin, der nicht tarifgebunden ist, wo sich ja die Gehaltserhöhungen oder Lohnerhöhungen automatisch ergeben, dann muss ich halt mit dem Arbeitgeber sagen, in regelmäßigen Abständen, lass uns mal hinsetzen, wir machen mal eine Analyse meines bisherigen Gehaltes und wir überlegen mal, ob wir nicht eine Steigerung auch mal vereinbaren. Und meistens gibt es ja auch in vielen Firmen diese Bewertungsbögen, die man als Maßstab nehmen kann, sagen kann, komm, hier habe ich meine Anforderungen erfüllt, hier sind Soft Skills erfüllt oder wie auch immer. Das sind ja die Anhaltspunkte dann für Gehaltserhöhung.
Und wenn es das nicht automatisch zum Beispiel gibt, wenn jetzt, keine Ahnung, automatische Gehaltssteigerungen drin sind, wegen zum Beispiel Länge der Zugehörigkeit bei der Firma, gibt es einen Anspruch auf steigendes Gehalt, zum Beispiel wegen Inflationsausgleich oder so? Oder kann es auch einfach sein, dass man nach 20 Jahren immer noch das Gleiche verdient wie vor 20 Jahren?
Das ist rein theoretisch möglich. Man sollte aber immer gucken, auch da wieder, was ist denn mit meinen Kollegen? Kriegen die regelmäßig eine Gehaltserhöhung und warum bekomme ich die nicht? Weil wir dann auch wieder im Rahmen der Ungleichbehandlung sind. Ja, als Arbeitgeber bin ich ja gezwungen oder gehalten, meine Arbeitnehmer gleich zu behandeln. Wenn ich mit dem einen sage, hier mit dir setze ich mich einmal im Jahr hin und rede über Gehaltserhöhungen, und mit dem anderen sage, nö, der interessiert mich nicht, den zahle ich seit 10 Jahren immer gleich, dann kann man da sicherlich mal drüber nachdenken, ob da nicht eine Ungleichbehandlung vorliegt.
Und was ist, wenn im Arbeitsvertrag steht, ich darf über mein Gehalt mit Kollegen nicht sprechen oder mit niemandem?
Ja, das sind immer diese weichen Klauseln. Ich halte sie für teilweise auch unwirksam, solche Regelungen. Da kommen Sie immer drauf an, wie sind die formuliert und so weiter.
Wenn eine Strafe angedroht wird, wahrscheinlich eher ernst gemeint. Aber ich habe schon auch Fälle erlebt, wo Menschen dann das umgangen haben und gesagt haben, also ich habe mit niemandem gesprochen, aber ich habe einfach mal mein...
Ich habe es da liegen lassen.
Ich habe es mein Gehaltsabbruch, habe ich einfach ein paar Stunden auf meinem Schreibtisch liegen lassen. So, ne?
Ja, man muss natürlich mal überlegen, was habe ich für ein Interesse daran, meinem Kollegen mitzuteilen, was ich verdiene. Weil das ist ja mein Privatbereich. Eigentlich würde es mich mehr stören, als den Arbeitgeber stört. Ne?
Genau, aber so schafft man natürlich auch die Intransparenz, dass man nicht weiß, ob Männer und Frauen zum Beispiel gleich bezahlt werden. Ne? Das bewirkt sich auch ein bisschen.
Genau, das stimmt, ja.
Vielen Dank, Herr Stemmer. Super interessante Sachen dabei. Und ich glaube, viele Sachen wissen die Zuhörer nicht, haben die Zuhörer noch nicht gewusst, sind aber wichtig, dass man sie weiß, weil vielleicht kann man da nochmal ein bisschen drüber nachdenken, ob man mit seiner eigentlichen oder mit seiner eigenen Arbeitssituation zufrieden ist und vielleicht kann man sie optimieren. Und wenn man sie optimieren möchte, ist der Gang zum Anwalt vielleicht auch kein schlechter oder muss auch kein großes Hindernis sein. Man kann sich ja auch beraten lassen, bevor irgendwie ein Problem da ist oder so.
In der Tat. Also manchmal ist es auch durchaus der richtige Weg, auch im Vorfeld der Probleme sich mit einem Anwalt in Verbindung zu setzen.
Vielen, vielen Dank, dass Sie die ganzen Sachen so schön erklärt haben. Ich glaube, da waren wichtige Sachen dabei und ich glaube auch, dass es fast jede Mutter oder jede Eltern betrifft, die Punkte, die wir angesprochen haben, mindestens einen der Punkte. Und schadet nicht, da sich ein bisschen schlau zu machen und zu gucken, ja, ob es doch passt oder ob man was verbessern kann. Also danke für Ihre Zeit. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Instagram bei Nicole Nötzl Official. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder wenn ihr denkt, da müsste man unbedingt drüber sprechen, her damit, schreibt mir gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und ihr Papas natürlich auch seid die wahren Superhelden. Bis bald!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzl.